Vielleicht kennt ihr das auch, als irre bezeichnet zu werden. Also als ich noch klein war, da kam dieser Ausdruck vielleicht ab und zu mal öfters vor. Bist du irre geworden? Bist du von allen guten Geistern verlassen worden? Ja, dieser Ausdruck, der ist in unserer Umgangssprache irgendwie drin. Und damit macht man deutlich, derjenige, der macht irgendwas Dummes. Der macht irgendwas ganz Beklopptes. Es kommt auch vor, dass dieser Ausdruck auch wirklich etwas Waghalsiges ausdrücken soll. Etwas, was irgendwie nicht logisch erscheint. Und trotzdem macht es die Person. Beispiele aus unserer Gegenwart. Vor einiger Zeit, Angela Merkel hatte ja einen sehr harten Pro-Kurs für die Flüchtlingspolitik. Und sie sagte, ja, wir schaffen das. Und ganz viele in Deutschland sind aufgestanden und haben gesagt, ist die irre geworden? Ist sie von allen guten Geistern verlassen worden? Hat sie den Verstand verloren? Ein anderes Beispiel, ich bin immer mal wieder im Internet unterwegs und vermehrt lese ich Artikel und sehe auch Berichte bei YouTube über sogenannte Flacherdler. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon gehört habt. Flacherdler sind Menschen, die heute noch behaupten, die Erde sei flach und keine Kugel. Und die Anzahl dieser Community, die wächst. Letztes Jahr gab es einen großen Kongress in den USA und da haben mehrere tausend Menschen dran teilgenommen. Da fragt man sich, sind die irre geworden? Sind die von allen guten Geistern verlassen worden? Was glauben die eigentlich? Letzten Donnerstag, da hatten wir hier wieder unsere Kleingruppenzeit. Wir haben ja dieses Bibel Plus Kleingruppenkonzept oder diese Kleingruppenarbeit. Und dort ging es auch um die sogenannten Irrlehren. Wir haben im Kolosserbrief gelesen und nach diesen einleitenden Worten, die Paulus geschrieben hat, hat er ganz kurz zusammengefasst, worum es eigentlich geht. Und es geht nur um Jesus. Es geht um Jesus Christus, der der Grund ist für alles Gute in dieser Welt. Und das hat er halt gemacht, weil er wusste, dass es in dieser Gemeinde in Kolossee auch falsche Lehren gab, die etwas anderes behauptet haben. Und er wollte von vornherein klarstellen, dass diese Lehre, die dort publik war, Quatsch ist. Und Paulus ist nicht der Einzige, der sich damit auseinandersetzen musste. Gleich am Anfang des Johannesevangeliums wird festgehalten, worum es geht. Johannes möchte einerseits Menschen für Jesus gewinnen und das logisch irgendwie schlüssig argumentieren, dass Jesus der Grund allen ist. Aber andererseits möchte er auch Irrlehren widerlegen von Leuten, die irgendwas Abstruses in die Welt gesetzt haben. In den ersten 5 Versen des Johannesevangeliums steht, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Dieser Einstieg des Johannesevangeliums ist irgendwie anders als das der 3 anderen Evangelien. Es klingt ziemlich abstrakt und philosophisch und das ist auch gewollt. Das Evangelium ist sowohl an Judenchristen geschrieben als auch an Heidenchristen, die aus unterschiedlichen Kontexten kamen, vor allem aus der griechischen Philosophie stammend. Also Menschen, die zum einen durch das Judentum schon Bekanntschaft mit Gott hatten und andererseits Menschen, die damit überhaupt nichts an den Hut hatten und kannten Gott noch gar nicht. Johannes hat einen Einstieg gesucht, um beide Menschengruppen irgendwie anzusprechen. Und da hat er etwas gefunden. Und zwar diesen Begriff, das Wort. Und griechisch heißt das Logos. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, Christus, der Logos. Wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wenn der Israelit diesen Begriff gehört hat, hatte er gleich eine Vorstellung, was damit gemeint ist. Als erstes dachte der Israelit an die Schöpfungsgeschichte. Vor allem an dieses Wort Gottes. Wenn Gott spricht, dann passiert was. Wir lesen in der Schöpfungsgeschichte, wenn Gott spricht, dann passiert was. Es werde Licht und es wird Licht. Es soll irgendwie die Meere geteilt werden, die Wasser geteilt werden und es passiert. Es kommen Menschen, es kommen Tiere. Alles durch das Wort. Zum anderen denkt der Israelit aber nicht nur an das gesprochene Wort von Gott, sondern auch an Gott selbst. Der Begriff wurde in der damaligen Zeit auch ganz oft als Synonym für Gott selber benutzt. Das lag daran, dass die aramäische Sprache, die damals ganz verbreitet war, das hebräische Sprachgut ein bisschen verdrängt hat. Und weil das nicht mehr alle verstanden haben, wurde alles ins Aramäische übersetzt. Auch die Tora, also das Alte Testament größtenteils. Und weil die so viel Ehrfurcht vor Gott hatten, weil sie ihn so groß dachten, so mächtig, hatten sie Angst davor, das ins 1:1 zu übersetzen, wenn Gott allzu menschlich beschrieben wird, mit Gottes Hand, Gottes Füßen, Gottes Mund. Und um das zu umgehen, haben die dann einfach immer Wort geschrieben. Ein Beispiel wäre in Jesaja, genau, meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. Also meine Hand. Und in der Übersetzung heißt es dann, mein Wort hat die Erde gegründet und durch meine Stärke habe ich den Himmel ausgespannt. Als drittes dachte der Israelit auch an die Weisheitsliteratur im Alten Testament. Dort wird das Wort Gottes gleichgesetzt mit der Vernunft, mit dem Geist Gottes und mit der Weisheit. Und Weisheit bringt die Erleuchtung und hat auch eine schöpferische Kraft. Und die wird nun mit Jesus gleichgesetzt. Jesus war dieses Wort, also diese schöpferische Kraft, Gott selbst, die Weisheit und die Erleuchtung bringt. Er war das, was erschaffen hat. Das war jetzt für einen Hebräer ziemlich herausfordernd, wenn es denn auch weiter heißt, dass dieses Wort Fleisch wurde und es wohnte mitten unter den Menschen. Weil ein Mensch, der gleich ist mit Gott, eine große Herausforderung für den damaligen Menschen. Der Grieche hat etwas ganz anderes im Hinterkopf gehabt, wenn er an Logos gedacht hat. Als erstes dachte er an eine Weltordnung. Logos ist das, was die Welt zusammenhält, das, was kein Chaos entstehen lässt, sondern dass es einfach eine ordentliche Bahn hat, alles. Und dieses Logos ist dann überall und wenn was passiert, dann nur, weil das Logos das in die Bahn gelenkt hat. Weiter dachte der Grieche an Vernunft. Und die Vernunft ist dann eine übergeordnete Macht, die auf die Menschen einwirkt und ihnen erkennen lässt, was ist gut, was ist böse, was ist Wahrheit und was ist Lüge. Die Weltordnung und die Vernunft sind, ja, wenn man das weitergedacht hat in der Philosophie, hat man da so gedacht, das hält auch ein geistliches Wesen irgendwie zusammen. Das ist in einem geistlichen Wesen. Man könnte sagen, etwas Gottähnliches, etwas Übergeordnetes. Und deswegen wurde auch Logos gleichgesetzt mit Gott. Und dadurch erhält die Welt einen Sinn. Denn es gibt eine Kraft, die Ordnung schafft und das Chaos beiseite hält. Es ist die Kraft, die die Welt erhält, damit sie nicht kaputt geht. Und auch für die Griechen ist es dann eine herausfordernde Aussage, dieses Wort wurde ein Mensch. Etwas Übergeordnetes kam in diese Welt. Irgendwie ganz irre. Egal ob nun Jude oder Grieche, in beiden geht es um eine Sinnfrage. Was gibt dieser Welt einen Sinn? Was gibt mir einen Sinn? Warum gibt es diese Welt? Wo komme ich eigentlich her? Und das ist auch die Frage, die sich die heutigen Menschen stellen. Jeder Mensch kommt irgendwann an den Punkt, wann er sich fragt, was tue ich hier eigentlich? Warum mache ich das? Und dann begibt er sich auf die Sinnsuche. Es werden Orte aufgesucht, um das zu finden, was einem Sinn gibt. Religionen oder andere Gedankenkonstrukte werden angeschaut und eventuell übernommen, wenn sie sinnig erscheinen. Wenn sie sagen, ja, das macht für mich einen Sinn. Und das suchen die Menschen, weil sie ein Bedürfnis haben. Sie haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Weil wenn ich keinen Sinn habe, bin ich unsicher. Wenn der Lebenssinn verloren geht, wenn meine Weltordnung, die ich mir so gedacht habe, ins Wanken gerät, dann verliere ich Sicherheit. Und das kann durch ganz viele Dinge passieren, dass ich plötzlich unsicher werde. Gerade läuft es vielleicht gut, aber dann, wenn plötzlich ein Unglück passiert oder wenn ich trauere, wenn ich Leid erfahre, wenn ich neuen Herausforderungen gegenüberstehe und ich nicht weiß, wie ich sie bewältigen soll, wenn ich Anforderungen an mich selber habe oder an andere Menschen und ich merke, das funktioniert nicht. Und dann macht es plötzlich alles keinen Sinn mehr. Und noch ganz viele andere Sachen passieren. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wenn du Sinn suchst, wenn du Sicherheit brauchst, weil dein Leben gerade ins Wanken geraten ist, dann ist Gott dir nah. Er ist in diese Welt gekommen. Er ist als Mensch auf die Erde gekommen, weil er uns Menschen nah sein möchte. Er gibt uns dadurch Sicherheit und hält uns fest. Und das kann keine übergeordnete Macht, die irgendwo rumwabert und nicht da ist wirklich. Jesus ist da und er hält dein Leben. In Vers 3 heißt es, dass das Wort alles erschaffen hat. Der Gedanke des schöpferischen Wortes, der kam eben schon mal vor. Aber es war auch eine Kampfansage gegen eine christliche Gruppe, die behauptet, dass Gott die Erde gar nicht geschaffen hat. Grundlage für diese Behauptung war die Annahme, die Erde, die Welt ist grundsätzlich schlecht, weil sie aus Materie besteht und Materie ist grundsätzlich böse und Gott ist gut und Gott kann nichts Schlechtes erschaffen und deswegen kann er auch nicht die Welt erschaffen. Und wenn man das alles so weiterdenkt, dann kommen da ganz komische Gedanken raus. Der Gott des Alten Testaments ist nicht der richtige Gott. Das ist irgendwie ein Untergott und ein böser Gott. Und erst im Neuen Testament hat sich Gott wirklich offenbart und gezeigt. Und deswegen kann man den alten Gott, den Alten Testament nicht glauben. Und wenn man noch weiter gedacht hat, dann haben wir gedacht, okay, und wenn Gott aber im Neuen Testament irgendwie auf die Erde gekommen ist, dann, er kann aber ja gar nicht richtig auf die Erde gekommen sein als Mensch, weil ein Mensch besteht aus Materie und Materie ist schlecht und Gott ist gut. Und weil Gott mit dem Bösen sich nicht vereinen kann, deswegen kann Jesus nicht wirklich Mensch gewesen sein. Oder wenn er richtig Mensch gewesen ist, war er nicht richtig Gott, sondern er wurde irgendwie von außen gesteuert. Solche Gedankengänge hatten dann die damaligen Menschen, die das geglaubt haben. Und da kamen noch ganz viele andere irre Sachen raus. Und der Johannes sagt, hey, wisst ihr was? Das ist irre, was ihr glaubt. Das ist nicht richtig. Und dieser Gruppe hat er dann die Frage gestellt, mehr oder weniger, wer ist denn Jesus? Die haben sich das ja auch gefragt, wer ist Jesus? Und haben dann da komische Theorien entwickelt. Und Johannes stellt sie ebenfalls die Frage, wer ist Jesus? Und er gibt eine Antwort. Für ihn war klar, Jesus war Gott. Und er war schon vor Beginn der Zeit da. Und er hat die Welt mit erschaffen. Und er hält auch die Welt mit. Und er wurde richtig Mensch. Und er war auch richtig Gott. Und er kam zu uns. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Ich weiß nicht, ob du da schon eine Antwort drauf gefunden hast, wer Jesus für dich ist. Ich habe mal im Internet geschaut, was die heutigen Menschen so sagen, wer Jesus ist. Und da kommen unterschiedliche Antworten. Der ein oder andere sagt wirklich mal, er ist der Sohn Gottes. Aber viele sagen, er war ein Rebell seiner Zeit oder seiner Zeit voraus. Er war ein guter und besonderer Mensch, vergleichbar mit Gandhi, Buddha, Mohammed oder anderen großen Personen, die etwas Gutes getan haben in dieser Welt. Oder sie sagen, er war ein Freak, er war ein Spinner, er war irre. Könnt ihr alles mal googeln, wenn ihr eingebt, wer ist Jesus? Kommen auch ganz viele Videos. Da könnt ihr mal so ein bisschen anschauen, was die Leute so in der Fußgängerzone über Jesus sagen. Deine Antwort, wer ist Jesus? Ich habe die Frage für mich persönlich wie Johannes beantwortet, dass Jesus Gott ist. Ja, er ist dieser Schöpfer, der auch vor der Zeit war. Und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt so brav abnicke, was ich im Kindergottesdienst damals gelernt habe und weil ich irgendwie regelmäßig in der Bibel lese und das immer wieder vorkommt und ich sage, ja Gott, ja du bist Schöpfer, Jesus, du bist Schöpfer. Nein, weil ich auch in einer Situation war, wo ich wirklich Gott gespürt habe und gesagt habe und gemerkt habe, ja Gott, du bist wirklich der Schöpfer. Es war gar keine spektakuläre Situation, die ist mir im Alltag passiert. Damals, als ich noch ein bisschen jünger war, kann man sich kaum vorstellen bei meinem Gesicht. Als ich Zivi war, da bin ich zur Arbeit gegangen. Und auf dem Weg dorthin habe ich meistens gebetet. Und an diesem einen Morgen ist etwas passiert. Das, was ich vorher noch nie so erfahren habe. Beim Beten sind mir Dinge aufgefallen, die mir vorher nie aufgefallen sind. Und ich bin jetzt nicht der Ästhet. Ich bin nicht der, der dem irgendwie schöne Sachen grundsätzlich auffallen. Die übersehe ich. Und deswegen war das auch was sehr Besonderes bei mir. Ich habe nämlich plötzlich die Schönheit der Natur entdeckt. Die Schönheit zwischen diesen ganzen Plattenbauten, an denen ich vorbeigegangen bin, an den Betonpfählen, an den Zäunen und an der asphaltierten Straße. Und immer wieder sind mir kleine Dinge aufgefallen und große Dinge. Es waren Bäume, die einfach am Wegrand standen. Es waren kleine Pflanzen, die irgendwo sich ihre Bahn durch den Asphalt oder so durchgebrochen haben. Und die sind mir aufgefallen. Und da habe ich mich plötzlich ganz nah Gott gefühlt. Und dieses Gefühl, das hat mich so umgehauen, weil ich das vorher noch nie hatte. Und ich dachte, ja, es gibt einen Gott, der das alles geschaffen hat. Ich konnte gar nicht anders, als das zu glauben. Und deswegen kann ich diese Frage auch so beantworten, wer ist Jesus? Auch wie Johannes, ja, Jesus ist auch der, der schon immer da gewesen ist und der auch die Welt mit erschaffen hat. Wer ist Jesus für dich? Einmal diese Frage beantworten. In Vers 4 und 5 wird nun dieses Wort auch als Licht und Leben beschrieben oder bezeichnet. Licht ist das Gegenteil von Dunkelheit, von Finsternis. Und in der antiken Denkwelt war dieser Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis präsent. Es war tief verankert in dieser Gedankenwelt. Vor allem die Perser haben das so ungefähr 500 Jahre vor Christus so stark geprägt, dass das in Kleinasien, da wo wahrscheinlich auch das Johannesevangelium hingesendet worden ist, dass das da ganz präsent war. Und die Leute hatten dann immer die Frage, okay, was ist jetzt Licht und was ist Finsternis und wofür muss ich mich jetzt entscheiden? Denn Licht ist das Gute und Finsternis das Böse. Und jeder Mensch musste sich für eine dieser Sachen entscheiden. Und diese Gedankenwelt greift Johannes auf. Im Evangelium selber hat Finsternis auch nochmal eine symbolische Bedeutung. So kann man immer wieder lesen im Johannesevangelium, wenn etwas, was mit Tod zu tun hat, mit Verrat oder mit etwas Bösem, dann ist es oft dunkel, es ist oft Nacht. Und so heißt es zum Beispiel über Judas in Kapitel 13, da er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Judas ging hinaus in die Nacht. In die Nacht eines Menschenlebens, das Jesus verraten hatte. Und für Johannes bedeutet ein Leben ohne Jesus ein Leben in der Finsternis, in der Dunkelheit. Und Finsternis verkörpert das Böse, das Schlechte, den Tod. Aber die freudige Botschaft, die Johannes auch hat, ist, egal was die Finsternis auch tut, sie schafft es nicht, das Licht zu ersticken. Es bleibt immer an. Es kann nicht ausgelöscht werden. Und das ist auch gut so, für uns eine freudige Botschaft, weil dieses Licht erleuchtet und uns den Weg weist, weil es zum Leben führt. Und die Frage an dieser Stelle ist, wo geht's eigentlich hin? Wir hatten eben schon, wer ist Jesus für dich und wo kommen wir her? Und jetzt ist die Frage, wo geht's hin? Wo finde ich das echte, das eigentliche, das unerschöpfliche Leben, was sich viele Menschen wünschen? Das Leben, das den Namen Leben auch wirklich so verdient hat. Dieses echte Leben muss ja eine andere Qualität bieten, von dem, was man jetzt eigentlich hat. Wo findet man dieses Leben? Und Johannes sagt es uns. Dieses echte Leben gibt es nur bei Gott. Dieses echte Leben ist Gemeinschaft mit Gott, die sich in Einheit und in der gegenseitigen Liebe äußert. Wie man da hinkommt, erzählt er uns auch. Du kannst nur durch Jesus zu Gott kommen. Und dann ist auch wieder eine Entscheidungsfrage. Wofür entscheidest du dich? Entscheidest du dich für das Dunkle oder entscheidest du dich für das Licht? Vor vielen Jahren hatte ich mich einst von Gott mal abgewendet. Ich habe mich Stück für Stück für die dunkle Seite entschieden. Anfangs war es vielleicht glücklich, aber am Ende war ich enttäuscht und traurig, kaputt. Das, was ich mir erhofft hatte, das, was ich mir gewünscht habe, das ist nicht in Erfüllung gegangen. Und irgendwann hat es mich dann zurück in die Gemeinde gezogen und dort wurde ich erneut von Gott vor diese Entscheidung gestellt. Du darfst dich nochmal entscheiden, Licht oder Finsternis. Und dann habe ich mich neu entschieden. Und danach passierte etwas für mich auch Außergewöhnliches, was ich vorher noch nie so richtig gespürt hatte. Es war Erleichterung. Erleichterung. Ich konnte es nicht nur in meinem Inneren spüren, dass ich jetzt irgendwie leichter geworden bin, dass ich Trost gefunden habe, dass ich irgendwie mit Situationen abschließen konnte. Nein, das war für mich auch körperlich spürbar. Das, was mich seelisch runtergezogen hat, hat mich auch körperlich runtergezogen. Und nun war ich entlastet. Und ich merkte, jetzt bin ich wirklich am Leben. Ich habe dieses Leben gefunden, was viele Menschen suchen. Wofür entscheidest du dich? Bist du irre geworden? Oder seid ihr irre geworden? Das kann ja irgendwie jeder stellen, ne? Diese Frage. Wer stellt diese Frage? Johannes stellt sie mehreren Personengruppen. Aber umgekehrt werden die das wahrscheinlich auch tun. Seid ihr nicht irgendwie irre? Und dieses Irresein oder diese Behauptung, dass Christen irre sind, die kommt nicht von ungefähr, weil es irgendwie nicht ganz logisch zu scheinen scheint. Es ist nicht irgendwie in unserer Gedankenwelt verankert, dass ein großer Gott plötzlich auf die Erde kommt, dann für uns stirbt und er aufersteht, dass wir leben können, wahres Leben finden können. Und deswegen schreibt Paulus auch im Korintherbrief, dass es für die Menschen eine Torheit ist. Es ist irgendwie für die Menschen, die können das nicht nachvollziehen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, nicht nur darüber nachzudenken, wer ist Jesus, wo komme ich eigentlich her und wo werde ich hingehen, wo finde ich dieses Leben eigentlich, nicht nur da einfach drüber nachzudenken, nein, begibt euch doch auf die Suche, dieses auch zu erfahren. Weil erst wenn man das erfährt, kann man Dinge nachvollziehen, die unlogisch erscheinen. Und dann machen sie plötzlich Sinn. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott mit seinem Wort wirkt. Wenn wir beten, wirke in meinem Leben, zeige dich, dann bin ich überzeugt, dass Gott dort antwortet und mit seinem Wort, mit dem lebendigen Wort, mit Jesus antworten wird. Amen.